Hi, hier ist der Influence Podcast. Es geht weiter mit großartigen Interviews frisch aus der Creator Economy. Und mein heutiger Gast verkörpert den aktuellen Spirit der Branche wie kein zweiter. Ich spreche heute nämlich mit Hans Neubert. Er scheint einfach überall zu sein. Wenn ihr ihn kennt, wisst ihr, was ich meine. Gerade gestartet bei Cosmo Beauty Brand House. Das ist das Unternehmen, was hinter Neonail steht. Dort ist er jetzt Lead Media Activation Manager. Außerdem ist er Mitinitiator der 916 Awards, Mitgründer der Bundesgesellschaft für digitale Medien und vergibt mit diesem eben auch in diesem Jahr wieder den Digital Media Award Germany 2024, der Exzellenz und Innovation in digitalen Medien auszeichnet. Übrigens könnt ihr jetzt noch Cases einreichen. Checkt gerne mal den Link in den Shownotes aus. Und Hans ist ein super spannendes Beispiel dafür, wie man LinkedIn und Instagram zum Aufbau seiner Personal Brand nutzen kann. Ich schaue mir da auch sehr, sehr viel von ihm ab. Seht es mir nach, das Interview haben wir schon Anfang des Jahres aufgenommen, doch Hans hat uns seine wichtigsten Trends für 2024 mitgegeben und ich finde es jetzt ganz passend, dass wir in der Jahresmitte einmal innehalten und schauen, wie sich die einzelnen Prognosen in der Praxis behaupten. Also absolut kein Verlust sozusagen, dass wir jetzt ein bisschen später reinstarten. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Hans Neubert.
Hi Hans, willkommen im Influence Podcast.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Man sieht dich gerade überall. Ich weiß gar nicht, wie du das alles schaffst, glaube ich. Und deshalb mache ich jetzt mal einen auf Hotel Matze und frage dich, wie geht's dir denn eigentlich?
Gut, muss ich sagen. Also das letzte Jahr, also 23 bis zum Ende, war auf absoluten Hochtouren. In 24 ging es dann so weiter, ehrlich gesagt. Aber ich muss auch sagen, ich war froh, dann in den Festtagen angekommen zu sein und da mal ein bisschen Zeit zu haben, weil es war wirklich bis zuletzt absoluter Amok, wenn man das mal so sagt, wenn man das so sagen mag. Wir alle im Marketing lieben ja immer Q4 und das hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Ja. Und deshalb geht's mir ja sehr, sehr gut und ich bin gut erholt aus den Festtagen.
Ja, super. Genau. Ja, wir haben, glaube ich, also alle dieses Gefühl in Q4 und du hast auch vor ein paar Wochen diesen Post rausgebracht, wo du irgendwie auf der einen Seite super strahlend, businesslike im Anzug irgendwie stehst, auf der anderen Seite das Gesicht irgendwie so fast, also verschlafen, verheult, man weiß es nicht, es war irgendwie auf jeden Fall Verzweiflung. Ja. Es ist auch so ein bisschen die Realität wahrscheinlich, ne, die da abgebildet wird.
Ja, total. Und darum, da ging es ja auch darum vor allem, dass es immer zwei Seiten gibt. Im Beruf hast du gerade das tolle Projekt, den nächsten Meilenstein, die tolle, große, neue Sache. Und gleichzeitig hatte ich aber dieses Jahr super Struggle mit meiner Wohnung. Bin in einem Jahr dreimal umgezogen. Dann noch gesundheitlich hier und da was gehabt. Und die zwei Welten passen manchmal nicht so zusammen. Mhm. Und deshalb finde ich das auch immer wichtig, dass man, während das eine gut läuft, das andere nicht auch immer bombastisch laufen muss. Also, ja, safe. Das ist normal.
Und dass wir mehr darüber sprechen auch.
Total. Ich glaube,
das hilft auch vielen anderen Leuten. Wer dich jetzt weder von LinkedIn noch von Instagram kennt, magst du mal kurz so ein bisschen herleiten? Was hast du bisher so gemacht? Was machst du jetzt? Wo stehst du?
Genau, ich komme eigentlich aus der großen Social-Media- und Beauty-Spirale, sage ich immer. Ich habe damals angefangen und war während meiner ganzen Abi-Zeit 5 Jahre lang auf der Fläche bei Douglas und habe Kunden beraten und Make-up gemacht und whatever. Und das ist bis heute ein Skill, der super präsent bei mir ist, weil wenn du 5 Jahre lang mit Kunden umgegangen bist, täglich und Kundinnen, dann das prägt einen und das ist immer noch gut, da am Endkonsumenten oder an der Endkonsumentin dran zu sein.
Safe. Ich habe selber als Verkäuferin bei Esprit für 2 Jahre gearbeitet auf der Fläche und ich muss genau das Gleiche sagen. Man lernt so Kommunikationsskills und auf Menschen einzugehen, ne? Das ist
zu 100%.
Ja, geil.
Genau. Und dann habe ich mit dem Studium bei verschiedenen Social-Media-Agenturen gearbeitet, auch einiges Freelance gemacht und dann bin ich hin und her, hatte verschiedene Praktika, Werki bei den Marktführenden in den ganzen Bereichen Beauty und Fashion, also von Louis Vuitton bis Douglas über L'Oréal. Bei L'Oréal habe ich dann das Digital Marketing bzw. das Digital Brand Management für Maybelline, das ist die größte Make-up-Brand der Welt, verantwortet für den Dachmarkt und habe dann einen Ausbruch gewagt und mache seitdem ganz, ganz verschiedene Dinge in den verschiedensten Bereichen und bin da bei einem Startup für Schmuck beispielsweise, die Echtgold-Schmuck machen aus recyceltem Gold, bin da als Head of Marketing. Genau, und dann war ich ja bei L'Oréal und habe dann was Neues gesucht und bin dann so verschiedene Stationen durchlaufen und habe mit meinem besten Freund zusammen die Bundesgesellschaft für digitale Medien gegründet. Mhm. Wir sind ein Interessensverband, die die ganze Digital Media Industry und Szene zusammenbringt, weil wir haben festgestellt, Agenturen reden ganz viel miteinander, Firmen reden manchmal miteinander, mhm. aber der Austausch findet noch nicht so statt und es gibt vor allem keine Rahmen dafür. Und das machen wir ganz viel und wir verlegen auch den Digital Media Award Germany beispielsweise und geben den einmal im Jahr raus. Genau, und ganz viele andere Projekte. Und genau, so bin ich als Digital Media und Digital Marketing Experte überall und nirgends, sage ich immer, nein, in tausend Places.
Vor allem überall, genau. Würde ich sagen gerade. Also ja, ich muss echt sagen, sowohl wenn man deine LinkedIn-Posts liest, als auch weiß, dass bald ein Buch rauskommt oder das schon draußen ist. Also je nachdem, ja. Das ist ultra krass. Also Chapeau auf jeden Fall. Ja, gönnt ihr auch mal eine Pause irgendwann, aber solange es noch Spaß macht, ist ja alles geil irgendwie.
Ja,
ne?
das ist das Schönste. Ich war nie glücklicher. Das habe ich letztens schon mal, mich hat letztens auch jemand gefragt, du hast ja seitdem, ich hatte mein Jahr des Jahres, sage ich immer. Mhm. Ich habe zu vielen, vielen Jahr gesagt und habe alles mal ausprobiert und alles gemacht. Und das ist die glücklichste Zeit überhaupt. Also ich war noch nie glücklicher beruflich, als ich das jetzt bin. Von daher, das ist super.
Geil. Ich meine, was Schöneres kann man sich ja nicht wünschen. Deshalb Glückwunsch dazu. Ja. Nice. Wir reden jetzt, Anfang des Jahres wird die Folge rauskommen, cool. über die größten Trends des Social Games in 2024. Das ist ein, finde ich, sehr großer Titel. Du hast dich aber in den letzten Wochen wirklich massivst eingearbeitet in das Ganze. Und du hast uns so die Big Four mitgebracht. Das finde ich richtig geil. Und die werden wir heute mal durcharbeiten. Ja. Und uns ein bisschen anschauen, was kommt da, worauf müssen wir uns vorbereiten, worauf sollten wir vielleicht sogar schon vorbereitet sein im besten Fall. Also die Hausaufgaben sind hoffentlich teilweise gemacht. Aber führen wir uns doch mal gegenseitig da durch. Und Nummer eins ist Closer Communities. So habt ihr es schön genannt.
Genau, Closer Communities. Das kam so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass wir sehen, dass die ganzen Plattformen immer mehr Features herausgebracht haben, vor allem im letzten Jahr, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Bestes Beispiel Instagram Broadcast Channels.
Ja.
Und diese Features ziehen alle darauf ab, Closed Communities zu bauen. Das bedeutet, gleichgesinnte Leute zu einem Thema zusammenzuholen an einen Ort, auch mit eben einer ganz bestimmten Creatorin oder einem bestimmten Creator, der eben für das Thema steht oder über das Thema sprechen kann und die dann in einem geschlossenen Raum zusammenzuholen, wo man sich freier fühlt, weil wir sehen das in den letzten Jahren immer mehr, dieses Überbenachrichtigungen an Plattformen, dieser Überfluss an Informationen, Entertainment und Co. führt bei vielen oftmals nicht zur Begeisterung, nämlich zu was ganz anderem und das ist Frustration oder die haben keinen Bock mehr auf 10 Plattformen etc. zu sein. Und deshalb ist seit Jahren der Trend dahin oder was man ganz, ganz viel sieht, der Rückzug ins Private auf Social Media. Und das ist eigentlich ein Gegensatz in sich.
Irgendwie ja, ne?
Total. Aber das haben die Plattformen bemerkt, dass diese speziellen Interessensgruppen, die Nische wird nischiger, so kann man es sagen, dass das sich mehr herausbildet und Leute sich da zusammenfinden wollen und austauschen wollen. Das sehen wir, eine der größten und erfolgreichsten Facebook-Gruppen in Deutschland, das ist eine geschlossene Gruppe, hat über 250.000 Mitglieder, ist die Thermomix-Rezeptgruppe. Das sind lauter so Beispiele, die wahnsinnig funktionieren. Die Leute haben da ein unglaubliches Engagement, eine unglaubliche Aktivität, die sie da drauf verbringen. Mhm. Instagram-Broadcast-Channels, jetzt haben wir WhatsApp-Broadcast-Channels. Das sind auch genau solche Tools, die man dafür nutzen kann. Und viele nutzen es eben auch in erweiterten Möglichkeiten, in Newslettern etc., ihre Communities da zu bespielen. Und ich glaube, dieses, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Plattformen und will mich eigentlich nur mit den Themen beschäftigen, die mich interessieren, das sehen wir noch viel, viel stärker in jetzt 24, auf allen Plattformen. Ich finde, ein schönes Beispiel ist immer die Marken, die es jetzt schon verstanden haben, das zu nutzen, indem sie beispielsweise die Close Friends bei Instagram, das ist diese grüne Story, da super Platzierungsoptionen, weil die werden dir immer ganz vorne angezeigt. Mhm. Wenn man da überlegt, man hat ja seine Top 10% am Kunden, wenn man die dazu bringt oder da einen Weg findet, die in diese Close Friends Circle-Liste reinzubekommen und die bekommen dann nochmal extra Content, exklusive Inhalte, irgendetwas anderes zu sehen, was die anderen alle nicht sehen und nur in der Community drin ist, da können, glaube ich, wahnsinnige Effekte entstehen, wenn die Marken anfangen, wirklich sich so kleine Gruppen zu bauen, selber wirkliche Communities zu bilden im Sinne von wirklich Anhängerschaft schaffen, die interagiert, die nicht mehr nur noch zuschaut, sondern wirklich mittendrin und dabei ist.
Glaubst du, dass das was für jede Marke ist? Das frage ich mich immer, weil viele Marken haben natürlich diesen Wunsch, ich hätte gerne eine eigene Community, aber es macht ja vielleicht nicht gerade bei jedem Produkt und jeder Marke immer total Sinn, oder? Dass es so ein Following irgendwie da auch geben kann.
Total. Ich kann mir aber vorstellen, dass es zum Beispiel für Marken, die sich vielleicht auf Social Media in der Vergangenheit nicht so wohl gefühlt haben wie so eine B2B-Brand, dass es für die eine massive Chance sein kann. Wenn du zum Beispiel ein Softwareentwickler bist, wie cool ist es, wenn du so eine eigene Community an so Nerd-Software-People, sag ich jetzt mal so, vereinst und dann über die neuesten Tech-Themen sprichst, etc. Und die Leute sind ja dann auch Multiplikatoren in ihrer Arbeit von dem Tool oder das, was die Software anbietet. Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen mehr um die Ecke denken und sein eigentliches Produkt in den Hintergrund stellen. Und das ist, das fällt vielen noch schwer. Aber dieser Ansatz, den Mehrwert als erstes zu sehen, das ist, glaube ich, essentiell für die Gruppen, weil wir brauchen nicht noch eine Gruppe oder nicht noch einen Kanal, wo wir den nächsten Prozentcode. Ich glaube, wenn man diese Gruppe einmal gefestigt hat, dann wird das dafür auch genutzt und kann sehr gut funktionieren, natürlich. Aber ich glaube, das sollte oder darf nicht der primäre Fokus sein, weil dann wird es nicht funktionieren.
Ja, genau. Und da gibt es ja eben so zwei Gleise, die man fahren kann. Einerseits als Marke sich das selbst aufzubauen, zum Beispiel, wie gerade gesagt. Oder ich gehe rein in die Thermomix-Gruppe beispielsweise als Marke. Ne? Ist das etwas, was überhaupt gewünscht wird? Weil eigentlich machen sie es ja, um eben wegzukommen von diesem ganzen kommerziellen Social-Media-Kram. Und auf einmal kommt dann eine Marke um die Ecke und platziert vielleicht einen Post da oder schaltet Werbung, ne, in irgendeiner Form.
Ja, ich glaube, es bedeutet vor allem mehr Aufmerksamkeit und mehr Hingabe von den Marken und Unternehmen zu diesem Kanal. Ja. Ich glaube, das muss man strategisch aufbauen. Wenn ich mir jetzt überlege, eine Influencerin oder ein Influencer hat so einen Broadcast-Channel auf Instagram, es wird dazu kommen, dass sich Marken in diese Broadcast-Channels einkaufen. Das sieht man schon in US und China und whatever in China, die haben so ähnliche Modelle. Ich habe den Namen der App vergessen, aber auch die haben so spannende Modelle auch innerhalb von so Amazon quasi, also dem chinesischen Amazon, so in so direkten Shopping- und Händlerplattformen haben die auch so Closed Chats, wo es dann um die perfekte Küchenausstattung oder whatever geht. Also so, wir denken da noch viel zu klein, das geht noch viel, viel weiter. Aber da müssen Marken das sehr, sehr geschickt machen. Und ich glaube, das erstmal dann organisch zu platzieren und die eine Geschichte aufzubauen, wirkliches Storytelling zu betreiben, bevor man dann eben zu der Hook kommt, um zu sagen,
buy it,
wollt ihr auch Teil davon sein, wollt ihr es ausprobieren, etc. Ich glaube, was wir ja schon sagen, was und immer viele Marken immer noch nicht drauf hören seit Jahren, dieses Beziehungen aufbauen, nicht nur mit den Influencerinnen und Influencern, sondern mit den Communities von denen. Das heißt, organische Integration über eine lange Zeit aufbauen, sodass du die auf Produkte, Dienstleistungen etc. stärkst, anstatt One-Shots zu betreiben. Das ist dabei essentiell und wichtig.
Ja. Und Influencer haben es im Grunde vorgemacht, ne? Die haben ja ihre Communities auch schon sehr, sehr früh unterschiedlich an sich gebunden, zum Beispiel auch, indem sie halt ihre Hardcore-Fans nochmal in besondere WhatsApp-Gruppen oder Broadcast-Channels mittlerweile irgendwie gezogen haben. Das ist ja dann so die Vorbildrolle, die Influencer übernehmen können für Marken, ne?
Total. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist vor allem für Marken auch ein spannendes Tool, weil Marken tun sich oftmals schwer, zu irgendwie Entertainment zu machen oder was entertaining ist. Und sie haben ja oftmals eine ganz, ganz spezifische Fachexpertise. Und gerade für diesen Bereich lässt sich ja eine Community, es gibt ja eine Community dafür. Und die zu, irgendwie mit denen zu interagieren und das zu schaffen, weil dann kann man sich auch über genau diese Themen austauschen und muss sich nicht verstellen und aus einer B2B-Software-Company TikTok-Dances machen, was sowieso niemandem was bringt.
Was? Wieso denn nicht? Zum Entertainment-Part kommen wir gleich noch.
Ja, genau.
perfekt. Ja, ich glaube, dann können wir den Trend einmal schließen. Oder hast du dazu noch was Abschließendes irgendwie, was noch wichtig ist?
Ja, ich glaube, dieses Weiterdenken, dieses Überlegen, wie kann man wirklich seine Communities als Marke oder als Person bilden und wirklich zusammenbringen an einem Ort. Da gibt es die verschiedensten Kanäle, wir haben jetzt über ein paar gesprochen. Darüber muss man sich wirklich Gedanken machen und darf sich auch, glaube ich, nicht darin verlieren, weil jetzt alles anzufangen, das ist immer der große Fehler bei so Trends, alles dann auf einmal machen zu wollen und schnell und zu skalieren mit dem Thema. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Man muss sich einen aussuchen, der für die genaue Community super funktionieren wird und dann da die Zeit investieren.
Und natürlich auch die Ressourcen vielleicht erstmal am Anfang anstrengen, um zu wissen, welche Community ist es überhaupt da draußen. Ne? Wer ist vielleicht schon da, wo kann ich reintappen und so weiter. Also smart vorgehen und fokussiert. Sehr gut. Cool. Zweiter Trend, die Underdog-Plattformen sind on the rise. Über wen sprechen wir da, wenn wir Underdog sagen?
Genau, Underdog-Plattformen sind die, die immer so klein gehalten werden in diesem ganzen großen Mediakosmos, es aber eigentlich gar nicht sind.
Ja.
Eins der besten Beispiele dafür finde ich beispielsweise, wenn wir jetzt aus dem Closed-Community-Gedanken kommen, ist Snapchat.
Mhm.
Snapchat hat zu Covid-Zeiten und auch danach einen massiven Anstieg. Ich habe eine Studie gelesen, auch von mit Social Match und Play the Hype. Die haben die zusammen herausgebracht. Da ging es darum, auf welche Plattform die Gen Z am wenigsten verzichten könnte.
Mhm.
Und auf Platz 1 war Snapchat.
Denkt man gar nicht, ne?
Würde man nie denken oder würde man jetzt denken, ja vielleicht YouTube, weil da hört man ja immer auf. TikTok, whatever. Genau, oder irgendeine Vertical-Plattform zumindest. Aber es ist Snapchat tatsächlich, weil das eben ein reiner Kommunikationskanal ist.
Ja.
Eben ein privater Kommunikationskanal. Der Feed steht nicht im Vordergrund, sondern deine Konversation mit den Leuten, die du darauf hast. Und deshalb sollten sich diese Plattformen, die immer so totgeglaubt werden, wer ist denn noch auf Snapchat und bla bla, das war doch so ein Hype, der ist doch vorbei. Das sollte man echt nochmal überdenken.
Das sind so Glaubenssätze, ne, die man irgendwann mal aufgeschnappt hat und dann fühlt es sich immer gut an, das zu sagen, aber ob es noch mit der Realität übereinstimmt, das fragt man sich nicht.
Genau, gerade auch für eine jüngere Zielgruppe oder wenn man da neue Kanäle suchen will, kann man sich da auch Wahnsinniges aufbauen. Da gibt's auch super Beispiele, wie das funktionieren kann. Und Snapchat, das muss man auch sagen, ist keine High-Quality-Plattform.
Mhm.
Das heißt, du musst nicht die crazysten Videos schneiden können, die krassesten Transitions machen und whatever. Es ist real und authentisch, weil es eben eine Nachricht ist. Und dadurch können das Marken super easy zwischendurch, man sagt das immer so leicht, aber einfacher integrieren, als wenn du jetzt einen komplett neuen YouTube-Channel aufziehst beispielsweise. Mhm.
Ja, ich meine, wenn man sich anschaut, wie Marken auf Snapchat beispielsweise stattfinden können, gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten.
Ne?
Ich kann einerseits Ads schalten, die dann auch irgendwie innerhalb dieser Messaging-Feeds sozusagen in der Freundeskonversation auftauchen, was natürlich geil ist, weil es ja nativ dann irgendwie vielleicht auftauchen könnte. Ich kann Lenses bauen, alles Mögliche. Die haben ja auch selber mittlerweile so diesen Entertainment-Feed, sag ich mal, ne? Wo du dir auch Inhalte von anderen Fremden angucken kannst.
Ja.
Ja.
Und auch Influencer wieder da, großes Vehicle quasi, um da Reichweite zu bekommen.
Ja.
Weil die sind bei den Leuten eben nicht nur im Feed, sondern auf dem geschlossenen Startbildschirm, weil es ist eine Benachrichtigung, dass du eine Nachricht bekommen hast oder in den Snapchat Stories, whatever, was halt viel, viel closer ist. Also da muss man sich genau reindenken. Die zweite, die ein riesen Underdog ist und immer sehr unterschätzt wird, ist Pinterest.
Aha.
Man darf nie vergessen, Pinterest ist eine der größten Suchmaschinen dieser Welt. Mit Pinterest planen Leute ihre Zukunft und das wird immer super unterschätzt bei dieser Plattform, weil ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, ich glaube, jede zweite deutsche Frau hat ein Pinterest-Board zum Thema Hochzeit. Weil es ein Life-Goal ist, weil es ein Achievement ist.
Yes.
Und was haben Leute Pinterest-Boards? Zu Weihnachtsdeko, zu Interior, zu Rezepten etc. Das sind alles Dinge, die jetzt noch nicht da sind, aber die man machen möchte und die man so will, dass die so aussehen, dass die sich so anfühlen, dass man diesen Lifestyle hat etc.
Viel kaufen muss.
Genau, richtig. Und das ist auch ein guter Punkt. Klar, man macht sich Anschaffungen für seine Pläne und für seine Zukunft. Deshalb ist Pinterest auch super Conversion stark beziehungsweise hat einen super Conversion Driver in dem Gedanken, wie es funktioniert. Und das sieht man daran, dass die das wirklich vorhersagen können. Es kommen ja immer einmal im Jahr die Pinterest Predicts raus.
Die sind richtig geil,
Die sind der Hammer, einer der besten Trend Reports.
Ja.
Und die letzten 4 Jahre haben gezeigt, dass 80% von denen eintreten und der Wahrheit entsprechend. Das heißt, diese Plattform, wo eben nach Projekten für die Zukunft gesucht wird, und ein Projekt für die Zukunft, das hört sich immer so groß an, aber das kann auch dein Outfit von morgen sein, ist ja so, die ist super eben, um vorauszusagen, wo wollen Leute hin, was wird als nächstes passieren. Und es ist, was auch sehr, sehr viele vergessen, eine Timeless-Plattform.
Mhm.
Du hast einen aktuellen Feed, ja, aber vor allem wird ja auf Pinterest gesucht nach Dingen. Das heißt, wenn du ein Rezept machst zu Kürbis, dann wird es in der Kürbiszeit immer wieder gesucht werden und wenn es gut ist, wenn es gut aufbereitet ist etc., also ein guter Post ist, dann auch immer wieder gefunden werden. Ja. Und das darf man nicht vergessen, diese Langzeiteffekte, die damit einhergehen. Und das wird bei Pinterest immer sehr, sehr unterschätzt. Mhm. Gutes Beispiel ist Rewe. Die haben die Plattform sehr, sehr lange gar nicht bedient, wo man so denkt, ihr macht Rezept-Content. Aber das ist das Prime-Thema.
Ja.
Und die haben das super genutzt und das als super Vehicle benutzt. Und die sind mit einer der größten Rezept-Pins, die es gibt in Deutschland, sind die Rewe-Pins. Und das ist mit den meisten Reichweiten. Und das geht, glaube ich, vielen so, dass das sehr, sehr unterschätzt wird. Es ist eine sehr spitze Zielgruppe, das muss man schon sagen. Also die User sind jetzt bei weitem nicht wie bei YouTube oder so. Aber die Zeit, die auf Pinterest verbracht wird, wenn du ein User oder eine Userin bist, ist exorbitant. Ich glaube, das ist über eine Stunde fast, in solchen Sphären pro Session quasi, weil man es eben weniger macht, aber dafür intensiver. Und wann hat man die Zeit, dass sie mal Menschen eine Stunde lang die Chance zu haben, den zu bespielen mit Content? Das ist eigentlich nur bei einem Podcast der Fall,
ja,
oder bei einem längeren YouTube-Video. Und dadurch wurde Pinterest in den vergangenen Jahren immer noch unterschätzt. Und ich glaube, viele Leute, ähnlich wie bei das bei Snapchat der Fall ist, werden diese Kraft der kleinen Plattform zu schätzen wissen. Gerade im Sinne von SEO, Auffindbarkeit, etc. und werden da über ihre Webseiten, über ihre Social Medias, über ihre aktuellen Kanäle hinausdenken in neuen Plattformen, die vielleicht auch noch nicht so belegt sind, einfach mit vielen an Content, aber oftmals eine ganz andere Qualität an Leads, Zuschauer, Userinnen ranholen, als es zum Beispiel bei TikTok der Fall ist, wo du nach 3 Sekunden weiter swipest.
Ja, safe. Und ich glaube auch gerade so das als Lead-Generierungskanal, ne, das unterschätzt man total, ja, genau, bei Pinterest selbst.
Geil. Auch wieder ein, ja, B2B-Thema, weil ich immer gefragt werde. Es sitzt immer in meinem Nacken, weil ich bei so ganz vielen so Trendvorträgen zu Social Media immer gesagt werde, ja, das ist ja alles schön für so B2C und D2C-Produkte.
Hat
für
ja
so
nichts mit uns zu tun.
Beauty, Essen, Food, whatever. Und hat ja nichts mit uns zu tun. Dann sage ich immer, nee, ihr kennt nur eure Kanäle nicht. Für euch sind das die nicht. Das ist schon richtig. Oder ein TikTok ist vielleicht für euch für Employer-Branding gut. Aber willst du hochwertige Leads, dann probier doch mal Pinterest und so. Und dann wissen sie erst recht, damit gar nichts anzufangen.
Ja.
Und ich glaube, das wird sich auch noch ändern, dass spezifische Unternehmen und spezifische Personen und CreatorInnen mehr auf ihre spezifischen Plattformen konzentrieren werden, die ihnen wirklich qualitativ hochwertige Leads, Follower, Userin, whatever bringt.
Ja, ja. Und auf absoluter Shoutout nochmal kurz an diesen Trend Report oder Outlook.
Pinterest,
ne?
Ja, Pinterest Predicts. Hammer.
Super geil. Ich finde gerade auch, also erstmal für alle Strategen oder angehenden Strategen, die den noch nicht kennen, Insights zu generieren, absolut großartig. Und ich finde, was sie auch immer sehr gut machen, ist so eine Ästhetik herauszuarbeiten, die dann im kommenden Jahr zeitgeistig wird. Ne? Also welches Design, welche Looks, nicht nur auf Fashion bezogen, sondern auch auf digitales Design, wie man in Zukunft vielleicht Posts und digitale Inhalte gestalten sollte, was für eine Technik man verwenden sollte.
Total, es ist wie ein riesen Moodboard für 24.
Ja.
Absolut. Und ich finde auch immer schön, man hat bei den großen übergeordneten Trends dann so kleine Suchbegriffe, wo sie das hergeleitet haben, dass das der große Trend ist. Und allein aus den kleinen Suchbegriffen kann man sich schon so viele Ideen, Postings etc. bauen.
Überlegen.
Hast du ein Favorite von den Predicts?
Nee, dieses Jahr habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeguckt. Also ich weiß es nicht mal.
Ich fand es sehr witzig. Ich glaube, Quallen-Style ist coming in Fashion und so. Und
wegen so Lavalampen-Optik auch? Oder?
Ganz, genau. Ja, lauter so Sachen, auch so nostalgic und auch so flowy Aesthetics und so, deswegen Quallen. Und auch, ich fand so Chrome fand ich auch spannend, also das alles so
Nails auf jeden Fall.
Genau, Nails, Schmuck etc. Ja. Also es ist immer, da hast du schon recht, man kann auch viel da visuell für sich als Marke rausgewinnen.
Ja.
Und wie gesagt, 80% der Sachen treten ein, also do it.
Ja.
Das ist super.
Was sind unsere anderen Hidden Champions auf den Plattformen? Also LinkedIn hatten wir noch.
Genau, das auch noch ein Underdog, der natürlich ich glaube, die Wichtigkeit oder die Präsenz von LinkedIn haben viele erst 2023 begriffen, was das bewirken kann. Es gibt viele, viele Beispiele, die sich in dem Jahr oder auch die Jahre zuvor schon Personal Brands aufgebaut haben und deren beispielsweise mittlerweile größter Recruiting-Kanal organisches LinkedIn ist. Bedeutet, die Leute bewerben sich, weil sie die Leute cool finden, die da arbeiten. Und das ist auch noch massiv unterschätzt. Es ist immer noch so in Deutschland, dass du, wenn du einmal in der Woche postest, zu den Top 1% der Creatorinnen auf LinkedIn gehörst.
So eine geile
Sinne von Content, wo ich so dachte, wow, das liegt aber auch daran, dass über oder unter 1% der Leute überhaupt auf LinkedIn posten. Es ist nur ein unter 1%. Und dass diese organische Kraft, die LinkedIn noch hat, weil immer sagen, organische Reichweite kriegt man doch nur noch über TikTok oder über spezifische YouTube-Nischen etc. Über LinkedIn wird da oftens meist gar nicht gesprochen und da ist noch so viel organische Musik und organisches Game möglich, was so Social Media angeht, was ja zum Beispiel auf Instagram, muss man sagen, einfach super schwer geworden ist.
Ja.
Ja.
Du hast es für dich so richtig angenommen, oder? Hatte man das Gefühl? Du hast es im letzten Jahr einfach strategisch gemacht und viel Zeit auf jeden Fall ist da reingeflossen, würde ich sagen.
Das war mein LinkedIn-Journey. Ich wollte das echt als Kanal spezifisch mal ausprobieren, weil es natürlich auch für mich super spannend ist, weil es gerade diese Social Media, Digital Media Bubble total da ist und sich da auch aufhält und austauscht. Und deshalb habe ich es ausprobiert. Ich habe sowohl einen Monat jeden Tag gepostet auf LinkedIn, das war mein September. Und ich habe generell seit über einem, fast jetzt anderthalb Jahren, einmal pro Woche auf LinkedIn mindestens gepostet. Und man muss einfach sagen, ich glaube, es sind jetzt über 3 Millionen Impressions organisch.
Geil.
Allein auf meinem Profil. Und ich habe irgendwie nur 6.000 Follower oder so, also das ist ja nichts, aber deshalb auch wieder großes Appell, da muss man auch in die Insights schauen der Leute, weil die Reichweite, Followerschaft etc., das hängt nicht immer unbedingt zusammen, gerade auf LinkedIn, wenn es ein gutes Topic ist und wenn das viral geht an dem Tag und das muss man eben sagen, LinkedIn ist auch eine noch, was ich sehr cool finde, eine inhaltsbasierte Plattform. Je besser dein Content ist, je mehr Mehrwert der hat für das spezifische Thema, desto viraler in dem Sinne oder dass du mehr Reichweite generiert, ja. Und das ist ganz, ganz cool in einer Welt, wo wir eigentlich nur noch visuell mehrwertfokussierten Content oftmals haben. Das heißt, das Bild muss irgendwie einen Mehrwert bieten oder das Video muss insightful sein oder muss die Entertainment bieten. Und da hat man wirklich noch so, dass Text Mehrwert bieten muss und das auch eine Reichweite bekommt. Und das unterschätzen sehr, sehr viele. Und deshalb, glaube ich, sollte man sich insgesamt Gedanken machen, wie man sein usual Setup, was ich oft höre, mit Facebook, Instagram, die mittlerweile TikTok gehört fast auch zu vielen als Hygienefaktor dazu oder als Hygieneplattform, wie man das strategisch wirklich ausweiten kann auf Channels, wo man die Leute findet, die man erreichen möchte.
Ja.
Und da ist LinkedIn ein sehr guter, eine sehr gute Möglichkeit. Wenn ihr wissen wollt, kleiner Plug an dieser Stelle, shameless Plug, wie ihr damit starten könnt oder was ihr für 24 an Checklisten braucht, um damit anzufangen und dass das auch gut funktioniert, dann schaut euch mal LinkedIn Done Right an. Das ist mein Buch. Wir machen euch einen Link in die Description.
Ja, absolut.
Und oder schreibt mir. Ja. Ist auch immer gut. Lies erst das Buch und dann schreibt mir.
Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich absolut gar nicht irgendwie shameless, weil den Werbeblock sollten wir uns gönnen, wenn da einmal alles niedergeschrieben ist, was man wissen muss über LinkedIn und die Plattform.
Ja.
Ja, und LinkedIn Creator. Ich glaube, das ist so ein Ding, was wir auf jeden Fall in 2024 absolut sehen werden.
Business Creator im Generellen.
Exakt. Ja. Weil ich habe, glaube ich, kein anderes Thema in den letzten Monaten öfter bei irgendeinem Lunch oder auf Events flüstern hören, was mir da zu Ohren gekommen ist. Also alle reden darüber, das scheint auch so das Ding zu sein.
Absolut. Also diese ganze Creator-Bubble und da muss man auch dazu sagen, auch in der Recherche des Buchs, ich habe sehr, sehr viele Interviews geführt, die Leute, die für die großen Unternehmen Influencer-Marketing-Kampagnen machen, die sind, was das Thema LinkedIn angeht, noch nicht krass erfahren. Mhm. Also, und auch die Creatorinnen, wenn man mit denen spricht, also die wirkliche LinkedIn-Influencerinnen sind, so möchte ich es jetzt mal nennen, die haben Brand-Deals, oftmals langfristig etc., aber auch nicht in den Massen, wie es auf Instagram oder TikTok der Fall ist. Das bedeutet, dieser komplette Bereich der Plattform als Influencer-Marketing-Sektor, sage ich mal, der muss auch erstmal noch richtig erschlossen werden. Und da sind wir auch gerade noch mittendrin. Also das ist überhaupt noch nicht ausgereift und bei weitem noch nicht so strategisch und datenbasiert, wie das beispielsweise auf anderen Plattformen schon der Fall ist. Und da müssen viele Marken ausprobieren und hier auch wieder eine Chance. B2B, auch große Chance, da sich zu platzieren und die Plattform, würde ich sagen, für B2B. Genauso, aber auch für B2C-Products. Das wird auch mehr kommen, je mehr Leute auf dieser Plattform sind, und es sind super viele, das wird immer auch unterschätzt, desto klarer und desto mehr wollen die Leute natürlich auch vom, ja, außerhalb des B2B-Kosmos, also der Expertise, wissen, und da gehört ja auch mehr dazu. Also Leben und Arbeit spielt ja immer zusammen. Sehr. Und deshalb, ja, wird das auch wachsen. Also da, ja, muss man sich Gedanken machen, welche Plattform man über seinen Horizont hinaus und über seinen Tellerrand hinaus mal bespielen sollte, mal ausprobieren sollte in einer Testphase.
Ja.
Erstmal, das lässt sich ja immer gut empfehlen, und dann zu schauen, funktioniert's, funktioniert's nicht, und Early Adopter zu sein, das haben wir bei so Be Real gesehen. Die Marken, die das gemacht haben, sagen so, ja, ist jetzt bis heute jetzt nicht so der Riesenkanal für uns geworden, aber wir haben es ausprobiert. Und die Sachen, die da irgendwie gelaufen sind und funktioniert haben, machen wir jetzt in Instagram Stories oder so.
Ja.
Also man gewinnt ja immer ein Learning daraus, und erstmal diesen Trend mitzunehmen und etwas selber zu machen. Ich habe mich damals bei Maybelline selber vor die TikTok Live Kamera gesetzt mit Influencerin und habe TikTok Livestreams für Make-up und Co. gemacht, weil ich immer sage, du musst selber auch mal diese Formate ausprobieren und gemacht haben, dass du weißt, worauf es ankommt, wenn das Influencerinnen für dich jetzt machen sollen oder wenn du das als Marke machen willst. Just try it, das ist immer das Thema. Genau, und dann sieht man, wie etwas funktionieren kann und wo Potenziale stecken, die man dann eben auch für andere Plattformen nutzen kann.
Ja. Also wir haben Snapchat, Pinterest, LinkedIn, BeReal jetzt gerade abgehakt. Gibt es noch so ein paar Hidden Champions, oder haben wir damit eigentlich schon mal so die ersten vier, die man sich angucken sollte?
Ja, bei BeReal bin ich ja immer noch skeptisch.
Ja.
Das war ich von Anfang an. Es gibt auch, soweit ich weiß, noch keine Monetarisierungsmöglichkeiten für Brands etc. Nee, ich glaube, das sind so die großen Hidden Champions. Das ist ja das Traurige.
Ja.
Die großen Hidden Champions, die da sind, die aber nicht genutzt werden und um die man sich im ersten Schritt kümmern sollte. Wobei ich zu Meta immer auch WhatsApp zähle.
Oh ja.
Als Hidden Champion, wo sich auch viele immer noch nicht drum kümmern.
Sehr gut. Nice Themen auf jeden Fall. Viele große Plattformnamen haben wir jetzt besprochen. Und jetzt gehen wir aber zum dritten Trend, Building Beyond Plattform. Also was heißt das? Warum reicht es nicht, wenn ich einfach auf einer dieser Plattformen irgendwie richtig big und groß bin? Warum sollte ich mich vielleicht auch darüber hinaus mal ein bisschen umschauen?
Ich glaube, viele Plattformen haben es verschlafen. Oder das sieht man, wenn man sich vor allem mit Creatorinnen austauscht, die das schon sehr, sehr lange machen. Dann haben es viele Plattformen aktiv verschlafen, die Creatorinnen mit zu involvieren in ihren Erfolg.
Yes.
Und das ist ein Riesenproblem, denn die kriegen für Inhalte den Mehrwert, den sie bieten, keinen Share. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Influencerinnen hatten ganze Zeit lang nur die Möglichkeit, über Kooperationen mit externen Partnern, Partnerinnen oder Unternehmen Geld zu verdienen und Geld zu generieren oder Umsätze zu machen. Und das ist ein großer Fehler gewesen, weil jetzt suchen sich die Influencerinnen Beyond Plattform Wege oder haben das schon getan, eben indem sie eigene Marken bauen, was sie vielleicht vorher mit einer Brand zusammen gemacht hätten, aber da es nicht so synergisch funktioniert auf Social Media, ist es da eine neue Möglichkeit, absolut neue Wege zu bestreiten und eben auch, was ihren Content angeht. Bei Instagram haben wir jetzt mittlerweile diese Subscription-Funktion, die überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, die Zahlen, ich habe letztens das aktuelle gesehen, die sind unterirdisch selbst bei den größten Accounts, die so Subscriber haben. Das funktioniert nicht gut. Bei YouTube ist es ähnlich. YouTube Premium, was ja dann die Leute auch beteiligt. Da haben wir ja noch eine große Monetarisierung, weil da wirst du wenigstens an den Ads beteiligt bei YouTube.
Ja klar, du hast ein Partnerprogramm, ne? Ja.
Genau, richtig. Und TikTok hat das von Anfang an, muss man auch sagen, großer auch Meilenstein für die Plattform und warum sie so abgegangen ist. Sie haben Creator von Anfang an intensiviert oder incentiviert auch, vor allem mehr Content zu machen, weil sie die Möglichkeit hatten, damit direkt Geld zu verdienen, nur mit dem Content. Mhm. Und das haben aber viele andere Plattformen verschlafen. Und so haben sich die Creatorinnen eben andere Möglichkeiten gesucht, ihren Content, der ja Leute erreicht und Leute interessiert, zu vermarkten, aufzubauen und andere Kanäle sich zu suchen. Sie haben sich eigene Newsletter aufgebaut. Zu YouTube gibt's dann die 40-Minuten-Folge und die extra 20 gibt's auf Patreon. Yeah. Also lauter solche Dinge. Selbst OnlyFans ist eigentlich ein super Beispiel dafür. Die bauen sich eben für eine gewisse Nische eigene Channels auf, die dann eben direkt monetarisiert sind, weil man mit Abo-Modellen oder ähnlichen zahlt. Und ich glaube, egal ob es jetzt um Bezahlmodelle oder bezahlten Content geht oder einfach nur um eine andere Möglichkeit, nochmal Reichweite zu generieren, muss man heute dieses in Silos denken, was wir auch seit Jahren reden, mit Webseite ist kein eigener Channel und Social Media ist auch kein eigener Channel, sondern das gehört alles zusammen. Da muss man sich nochmal mehr reindenken und sagen, was sind beyond den Plattformen Themen, die ich bespielen kann oder die gut funktionieren auf den Plattformen, die ich aber auch in andere Dinge übertragen kann. Super Beispiel sind da immer Newsletter, Sachen, die auf TikTok gut funktionieren von den Themen her. Da gibt's auch so Übertragungsbeispiele, die auf TikTok gut funktionieren, kann man als Themen aufgreifen und dann im Newsletter spielen. Das funktioniert auch gut, weil die Leute eben diese Nähe, diese Nahbarkeit auch suchen und nicht den nächsten, hier sind minus 20% von Firma X als Newsletter haben wollen, sondern auch mal wieder einfach wie eine E-Mail von einer Freundin etwas lesen wollen, ja, was sie persönlicher verbindet. Und genau, dieses Beyond-Plattform-Denken, aber mit den Plattformen zusammen, das ist sowohl für Creatorinnen super hilfreich im, also gesamt, das haben ja viele, wie gesagt, schon angefangen, aber auch für Marken und Unternehmen, die einfach ja mehr wachsen wollen und mehr aus der Community noch herausholen wollen.
Safe. Also ich glaube auch, dass das immer in Phasen verläuft und auch bei den Creatoren war das ja auch schon so vor 5-6 Jahren total zu sehen, dass sie sich abseits der Plattform, wo ja Reichweite einfach nicht mehr garantiert war auf einmal, ne, dann versucht haben, ihre Brand aufzubauen und da auch Ökosysteme zu erschaffen, eigene Produkte zum Beispiel darunter irgendwie auch zu vermarkten. Ne? Also das ist ja...
Und jetzt noch mehr. Die Plattformen machen sich das auch teilweise selber kaputt. Deshalb, wie gesagt, du hast gesagt, es war vor 5-6 Jahren, hat man da schon mal drüber geredet. Jetzt kommt das halt zurück, weil die Plattform sich wie X oder mit Instagram, dass du dir jetzt Verifizierungen kaufen kannst,
ist so scheiße,
eben ganz viel kaputt gemacht haben auch. Und die Leute dann nicht mehr den Mehrwert sehen von guten Content, von schlechten Content und die das nicht mehr unterscheiden können und eben auch sagen, wenn du jetzt für Instagram, sagt ja immer, sie machen das nicht, also wenn du diese Verifizierung kaufst, dass du dann mehr Reichweite bekommst. Man weiß immer nicht, ob das so wahr ist oder nicht. Auf jeden Fall ist diese organische Reichweite, diese zu generieren und das gut nutzen zu können, nicht mehr nur auf eine Plattform gedacht mittlerweile. Und das muss man multibel denken, in Formaten denken, die sich auf mehreren Plattformen spielen lassen etc. Und das ist, glaube ich, präsenter denn je jetzt wieder, weil eben diese ganzen Sachen dazu kamen.
Ja, also auch ein Appell für mehr ganzheitliche Strategie.
Total, absolut.
Nice, dann schließen wir diesen Trend und gehen zum letzten, Nummer 4. Entertainment first, würde ich es jetzt mal unterzeichnen.
Genau, ja, Entertainment for all, sagen wir so. Ja, das kommt so ein bisschen daher, dass wir aus einer Medienkonsumlandschaft kommen in der Vergangenheit, wo wir TV hatten beispielsweise oder Print. Da wurdest du gezwungen, dir Werbung anzuschauen, um deinen Content zu konsumieren. Du möchtest die und die Sendung gucken, dazwischen sind Werbeblöcke geschaltet. Das heißt, du musstest das gucken. Mhm. So, dann haben wir uns weiterentwickelt mit YouTube und Co. und konnten plötzlich aussuchen, ob wir Werbung sehen wollen oder nicht, indem du beispielsweise eine YouTube-App skippst oder eben nicht. Und mittlerweile sind wir aber in dem Zeitraffer angekommen, wo du nicht mal mehr, also wo du einfach Werbung konsumierst, nebenbei mit allen anderen am Content und nicht mehr diese strikte Trennung hast. Heißt aber auch, dass Leute aktiv ganz, ganz schnell von selber entscheiden können, ich möchte das nicht sehen und eben dieser Zwang zum, ich möchte mir Werbung anschauen, überhaupt nicht mehr da ist. Und das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Mhm. Viele wissen das aber immer noch nicht umzusetzen, weil ich sag immer ganz klar, wer es noch nicht verstanden hat, dass bei Content-Strategien der erste Ansatz Entertainment sein muss und Mehrwert sein muss und nicht das Produkt und nicht die Dienstleistung, dann hat man es einfach noch nicht verstanden, das Game. Weil man sieht das in allen möglichen Werbeanzeigen. Wenn man sich die Top, ich glaube, es sind die Top 20 Spend-Accounts von Meta-Ads und TikTok-Ads anschaut in Deutschland. Das sind die großen Firmen, wir können sie uns alle vorstellen. dann ist es so, dass dann kann man eine These treffen oder eine Aussage daraus ziehen aus den Insights, und das ist, was auf TikTok funktioniert, funktioniert auf allen anderen Plattformen als Ads, umgekehrt aber nicht.
Ja.
Das bedeutet, dieser native Content, wo man sich authentisch abgeholt fühlt und der Entertainment First als Ansatz hat,
aha,
der funktioniert auf allen Plattformen als Ads, und dann ist immer das große Oh Wunder da.
Ja.
Das war schon immer so, weil wir eben daran interessiert sind, Mehrwert zu sehen, Sachen zu sehen, die uns gefallen, anstatt eben aktive Werbung zu bekommen. Und jetzt, wo die jüngeren Generationen auch älter werden und auch schon bei den Millennials das Leitmedium Social Media ist und nicht TV,
ja,
beispielsweise, da muss man das einfach drauf haben. Deshalb ist dieses, man hat jetzt ein bisschen schlechtere Performance, wenn man sich eben aufs Produkt konzentriert, anstatt aufs Entertainment. Das ist, glaube ich, vorbei. Weil ich glaube, man hat spätestens 2024 gar keine Performance mehr, wenn man sich nicht auf Entertainment konzentriert und das nicht als ersten Fokuspunkt hat.
Ja, das ist nämlich diese Performance-Gap irgendwann, ne? Du kannst es durchoptimieren, wie du willst, aber irgendwann wird der Trichter nicht mehr voll und dann kommt da unten auch keiner mehr an. Das ist halt das Problem.
Das ist das Thema,
Du musst den Moment im richtigen, also den Moment erkennen und umschiften.
Absolut.
Aber wie mache ich das denn jetzt, wenn ich eine Brand bin und irgendwie gar keinen Plan habe, wie ich unterhaltsam Content machen kann? Was ist überhaupt unterhaltsam? Was will meine Zielgruppe überhaupt sehen? Wo fange ich an?
Erstmal würde ich mit den Leuten sprechen, mit denen man schon ganz lange zusammenarbeitet. Bei Produkten sind das oftmals die Influencerinnen und Influencer, mit denen man schon Jahre zusammenarbeitet. Und die benutzen ja die Produkte, wenn es authentische Kooperationen sind, täglich, wöchentlich, wie auch immer. Frag die doch mal, wie die das benutzen und wie die das vermarkten würden, beziehungsweise wie die ein Content-Piece daraus machen würden. Und das kann schon dein Briefing für eine ganze Kampagne sein. Also das wird oftmals unterschätzt, das ist immer dieses Top-Down-Prinzip. Die Marke gibt vor, was wie Kampagne aussieht und wie Influencerinnen das zu inszenieren haben, etc. Ich höre so viele Influencerinnen, die, excuse my language, abgefuckt sind des Todes über Marken und keinen Bock mehr darauf haben, weil sie sagen, ich poste jetzt ein Asset für meine Community, wo ich jetzt schon weiß, es wird nicht performen, weil es nach eurem Briefing gemacht ist, wo eben drin steht, in den ersten 3 Sekunden muss der Markenname genannt werden. Solche Themen. Genau. Und was dann halt nicht funktioniert. Und dann stehen die Marken trotzdem da, hat jetzt nicht so performt.
Ja.
Deshalb ist dieses von als Marke, und das meine ich immer nicht mal negativ oder arrogant, von diesem hohen Ross zu steigen, auf dem man sich unbewussterweise manchmal befindet, da mal runterzugehen und zu sagen, wir hören uns mal an, wie das Leute machen würden, auch aus der Community. Wie benutzen die Produkte? Was haben die da für Geschichten dazu? Und die muss man erzählen, weil das sind die realen Geschichten als das, was man von der Werbekampagne erzählen möchte. Und dann da seine Claims, seine Product USPs oder was man auch immer vermarkten möchte, damit einzubauen, das geht
safe
immer.
Ja.
Also, aber und das, glaube ich, ist für viele Marken einfach ein riesiger Shift in der Denkweise, der da fehlt.
Mhm.
Und der riesigste Faktor, da habe ich letztens auch eine Keynote zu Digital Trends 2024 damit angefangen. Und da habe ich gesagt, wenn ihr heute hier rausgeht, das war mein erster Satz, möchte ich nur, dass ihr mindestens eine Sache da von heute mitnehmt. Und das ist, wir müssen mutiger sein. Weil die Brands so eingeschlafen sind. Die haben Angst um ihre Reputation. Die haben Angst, dass sie im Community-Management von TikTok zu Shreds gerissen werden.
Ja.
Und haben Angst mittlerweile, dass Kritik, Feedback und Community-Management so öffentlich ist, dass sie das nicht mehr kontrollieren können. Diese Angst darf aber nicht dein Kampagnenmanagement oder deine Strategie regieren.
Ja.
Weil dann passiert eben genau das, dass man Ads macht, die Ads sind, oder Kooperationen macht, die offensichtliche Werbung sind und nicht Entertainment als ersten Fokus haben. Weil man eben man muss das zu wissen ist auch schön, aber man muss es genau wissen, wie man dieses Community-Management auch zum Positiven nutzen kann. Und die Angst darf nicht über die Opportunität regieren.
Ja, safe. Ich habe auch so Slides in meinen Keynotes, let it go steht da zum Beispiel drauf, ne? So lass die Kontrolle los und vertrau, dass das richtig ist.
Oder nutzt diesen Shitstorm für euren Advantage. Ich sag immer, Deutsche Bahn, TikTok. Bestes Beispiel.
Unglaublich gutes Best Practice, ja.
Genau. Ist unter Sachen auch immer, das kann ja nicht jede Brand machen. Natürlich nicht, soll auch nicht jede Brand machen.
Ja.
Wir sollen jetzt nicht alle die die nächsten Krawallmenschen in den TikTok-Kommentaren werden. Mhm. Aber einfach solche Themen zu finden, wie man die Angst verliert, um seine Brand-Safety und die einfach ein bisschen aufzubrechen, weil oftmals wird dadurch eine Marke nur nahbarer, anfassbarer, cooler. Es gibt wenige Marken, die sich, eigentlich keine Marken, die sich dadurch irgendwie verscherzt haben. Und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie es falsch gemacht.
Ja.
Und das, ja, darauf muss ein großer Fokus sein, dass man einfach mal mehr Mut für Neues haben muss.
Safe.
Ja.
Und Entertainment in dem Kontext heißt ja auch nicht immer hau drauf Humor oder so. Das verstehen gar auch nicht. Viele Leute ja. nicht. Ne? Ja. Das ist ja auch einfach Relevanz, meinen wir damit. Ne?
Genau.
Also eine Art, es kann auch ein emotionaler Engel sein, eine Art zu finden, wie ich konsumentenzentrisch kommuniziere tatsächlich und den Menschen da draußen ins Zentrum stelle und nicht nur über mich rede. Das ist eigentlich das Ding.
Strategin Alina erklärt.
Hi.
Genau. Nee, aber perfekt, so ist es.
Geil. Haben wir das geile Trends, würde ich sagen. Ja. Kann man alle vier sich, glaube ich, absolut mal ins Heft schreiben und für das kommende Jahr für viele Strategien oder die eigene Marke mal in den Blick nehmen oder auch als Creator, glaube ich, tatsächlich sehr viel da mitnehmen, ne? Egal aus welcher Perspektive man drauf blickt. Sehr nice.
Cool.
Ja, hör mal, du hast die alle auch zusammengefasst als der du hier bist, unter anderem mit deiner Rolle für die Bundesgesellschaft für digitale Medien.
Ja.
Magst du uns da mal so ein bisschen erzählen, wie kam es überhaupt zu der Idee, das an den Start zu bringen und wofür setzt ihr euch ein?
Das kam wie jede gute Idee bei einem Glas Wein.
Ja, nice, ja.
Nee, ich saß mit einem sehr guten Freund, mit meinem besten Freund auf der Couch bei einem Glas Wein und wir haben gesagt, es gibt eigentlich keinen Austausch für, ja, es gibt einen Bundesverband für die Digitalwirtschaft, es gibt einen Bundesverband für Influencer-Marketing beispielsweise, aber für diese ganze Digital-Media-Bubble, so möchte ich es mal nennen, gibt's noch viel zu wenig Austausch. Die Agenturen, da gibt's auch gute Beispiele, reden noch viel zu wenig miteinander. Das ist einfach so. Wie gesagt, es gibt gute Beispiele, die das mittlerweile schon sehr machen und ihre eigenen Communities bilden. Aber im Generellen würde ich mal sagen, digital, Social Media, Influencer-Agenturen reden noch viel zu wenig miteinander und tauschen sich über ihre Kunden, über ihre Erfahrungen etc. aus. Und nur so ist man am Ball, wenn man über seinen Tellerrand hinausblickt. Und genauso ist es bei Unternehmen. Die bauen ihre Digitalstrategien und kennen aber viel zu wenig von dem, was da draußen auch noch gibt. Und vor allem diesen Austausch herzustellen und dadurch einen größeren Motor zu schaffen für digitale Innovation in diesem ganzen Digital- und Social-Media-Space, das war uns wichtig und davon gab es noch viel, viel zu wenig. Und das gehen wir seither sehr, sehr stark an. Und das Ganze prämieren wir auch mit einem unabhängigen Marketingpreis, der Digital Media Award Germany. Mhm. Letztes Jahr zum Beispiel hat in der Kategorie Social Media die Tagesschau gewonnen mit ihrem TikTok-Kanal, weil sie eben es geschafft haben, das zu tun, worum sich viele scheuen. Niemand will auf Social Media, gerade Marken und etc., über Probleme reden. Was machen die? Die reden den ganzen Tag über Krieg, Auseinandersetzungen, Konflikte etc. Und das sehr, sehr gut und schaffen es da sehr, sehr viele Leute zu erreichen. Nur ein Beispiel, wie eben Digital Media Exzellenz und Innovation aussehen kann. Und damit eben mit dem Award auch viele zu ermutigen, zu sagen, hey, wir packen das mal an und schauen uns das mal an, wie wir digital innovativer sein können und neue Wege gehen können. Und ja, das prämieren wir jetzt jährlich.
Nice. Habt ihr ja so für das kommende Jahr irgendwie auch noch Initiativen oder was auch immer geplant? Gibt's Roundtables? Wie partizipiert man, wenn man mitmachen will? Ich weiß es nicht. Was gibt's so?
Auf jeden Fall. Man kann einfach Mitglied werden bei uns. Das ist eine ganz normale Verbandsstruktur, so wie man das klassisch kennt. Das ist ja im Deutschen auch immer so sehr
schön geordnet und strukturiert.
Ja, in USA, da gibt's ganz, ganz viele Vorbilder, die das machen und sich austauschen in den Bereichen. Und das sind da so cool, so Networking-Groups und so. Und hier ist das immer e.V. und Verband und etc. Und das funktioniert aber genau so. Also man kann einfach Mitglied werden, dann ist man immer up to date und wird über alles informiert. Und man kann vor allem, wir machen sehr, sehr viele, über 6 im Jahr, wir nennen die Digital Dynamics Nights, wo wir so Connections tatsächlich stattfinden. Da gibt's dann immer 2-3 Speaker aus 2 Bereichen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Nice.
Und oder auch große und kleine Konzerne, die dann voneinander lernen wollen, oder große und kleine Creator etc. Und eben verschiedenes Fachpublikum, eben von dem einen Bereich und von dem anderen Bereich. Und so bringt man den Austausch zusammen. Und das, da entsteht immer ganz, ganz viel draus, das sehen wir. Und damit sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und wollen da noch ganz, ganz viel ja, Mehrwert bringen, Mehrwert leisten und vor allem die Deutschland als digitale Wüste, was das angeht. Wir sind in Innovationskraft, in Digital Media, spielen wir, und das muss man sagen, im internationalen Battle keine Rolle.
Ja.
Als deutsche Wirtschaft, als deutsche Medienlandschaft. Und das kann, muss sich ändern, sind wir zumindest der Meinung. Und aus dem Grund wollen wir diese digitale Innovationskraft innerhalb von Digital Media stärken und ein Vehikel sein. Und deshalb, ja, let's do it.
Absolut, ja, ja. Shoutout auch hier. Also ja. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Cool. Wer sind denn so die Vorbildmärkte, wenn du es gerade ansprichst? USA, würde ich jetzt mal sagen, okay,
genau.
Ja,
USA,
wissen wir alle.
Aber China, muss man ja. Ganz klar sagen. Da gibt es jetzt auch wieder Social, so Shopping-Trends. Das Game haben die ja total geknackt.
Ja.
Dieses Live-Shopping, was bei uns immer noch nicht angekommen ist. Tausende Brands haben sich daran versucht und haben es keine... Es gibt ein paar gute Beispiele, aber keine, von denen das jetzt ein Main-Umsatztreiber ist. Mhm. Und da gibt es ganze E-Commerce-Plattformen, die nur darauf funktionieren. Das sind so Themen, die groß vorangehen. Und dann sind es auch immer tatsächlich so kleine Startups in den kleinen Tech-Countries,
ja.
Die Indien mit vorne dabei, Singapur manchmal und aber ganz, ganz viel USA tatsächlich, die wirklich in ihrem Bereich neue AIs, neue Möglichkeiten entwickeln, wie man da noch viel effizienter, viel besser arbeiten und ausspielen kann. Und da gibt's so schöne Trends, die sich eben abzeichnen, und ja, die kann man sich anschauen, aber man muss sich eben damit beschäftigen, und dieser Austausch ist viel zu wenig da, und ja. Darum geht's.
Aber dafür seid ihr jetzt da,
genau.
Da ein Licht drauf zu werfen, sehr nice.
Genau.
Jeder kriegt Hausaufgaben für diesen Podcast mit, und auch du wurdest gebeten, deine persönlichen Influencer mitzubringen. Wer sind die denn? So die Leute, denen du folgst, wo du sagst, hey, die könnten mich auch mal bewegen, entweder zu einem Gedankenshift oder zu einem Kauf, wer weiß.
Ja, also wir haben ja heute auch über Trends gesprochen, und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist mir etwas aufgefallen, was ja auf so einer Meta-Ebene ist. Und zwar folge ich nur noch Creatorinnen und Influencerinnen, die keinen Middle-Class-Content mehr machen. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt. Das ist nämlich auch so ein Trend, eine Beobachtung. Der Middle-Class-Content, also diese Mittellänge, die ist ausgestorben.
Mhm.
Es gibt nur noch TikToks, die 15 Sekunden sind, oder du hörst dir einen Podcast an, der eine Stunde lang geht.
Ja.
Und es gibt auch Podcasts, die 10 Minuten lang gehen, aber so diese Mittellängen, das gibt's nicht mehr. Du beschäftigst dich tief mit dem Thema oder du willst entertained werden.
Mhm.
Hab ich zumindest den Eindruck, und so ist mein Eindruck. Und ich habe nämlich gedacht, wer waren früher meine Creators? Es waren ganz viele, die solchen Content gemacht haben. Und jetzt sind es aber nur Leute, die entweder lang, also ausführlichen Content machen oder eben neue Impulse geben in kurzen Videos oder so.
Nice Beobachtung.
So, ja. Und wenn man sich anschaut, wer mich inspiriert auf eine Entertainment-Weise, ist das Alicia Marie, ist eine amerikanische YouTuberin, riesig, ich glaube über 3 Millionen Subscriber auf YouTube. Die macht jetzt gerade vorbei Vlogmas, wo du, das werden einige kennen, wo du jeden Tag einen Vlog machst, vom 1. bis zu Weihnachten, also 24 Vlogs. Und die schafft es, mich immer noch mit meiner mittlerweile sehr kurzen Aufnahmephase oder mit meiner sehr kurzen Aufnahmefähigkeit, mich zu fesseln, mir YouTube-Videos zu schauen.
Mhm.
Und das bei mir wird sehr viel von YouTube kommen, weil es mein Hauptmedium. Das ist auch immer unterschätzt. Und deshalb gucke ich sehr viele, so eine Stunde lang Vlogs von so Lydia Alice Millen, Alicia Marie, Brittany Broski. Das sind Das ist so absolut meins. Und dann habe ich natürlich aber auch eine Business-Seite und konsumiere da sehr, sehr viel. Da kann man mal schauen auf LinkedIn. Riesen-Shoutout an Kira, Marie Krämer.
Mhm.
Großes, wenn es um New Work geht.
Yes.
Super coole Impulse. Wenn es um so, ich finde immer, eine funny Art und Weise geht, so in die Digital- Szene einzutauchen. Pascal Fiedler von Charles and Charlotte. Super cool. Und auch generell muss ich einfach weiterhin sagen, Baby Got Business mit Anni, super Ressource. Da kann man sich umschauen. Und alles, was rund um die Wie gesagt, ich habe entweder Entertainment auf YouTube oder Mehrwert auf LinkedIn, habe ich das Gefühl. Das sind so meine zwei Bubbles und da ist man auch ganz, ganz schnell in seinen Algorithmen drin. Das kennen wir ja alle. Mhm. Und ja, die Leute kann man sich mal anschauen und auch vor allem viel, finde ich, immer für seine eigenen Influencerinnen-Strategien aus dem Konsum von viel Creator-Videos und etc. ziehen, weil das sieht man ja, da funktioniert es, da ist die Quelle, da sieht man, wie die Leute interagieren. Alex Earl ist ein Riesending, yes, auf TikTok bei mir, die ja einfach nur so Content macht, der, ich nenne ihn immer gerne FaceTime-Content, weil es fühlt sich so an, als würdest du mit einer Freundin FaceTime und sie erzählt einfach nur. Und ich glaube, das sind Sachen, je mehr man konsumiert, desto mehr ist man auch an der, nicht immer unbedingt an der Zielgruppe dran, aber an dem dran, wie Content im aktuellen Zeitgeist funktioniert. Und das kann auch immer ein Vehikel für die Brand sein. Deshalb, ja, ich habe mir erst überlegt, ich muss jetzt hier ganz schlau klingen und nur Business Creator nennen. Aber es sind ja auch die Leute, die man privat folgt, also über private Themen oder so einfach so Lifestyle-Inhalte, die einen aber auf Gedanken bringen für eben Marketing.
Ja,
total.
Das macht leidenschaftliche Marketeers aus, glaube ich, dass sie durch die ganze Welt gehen können und überall Inspiration finden.
Genau.
Ja, aber mega inspiratives Gespräch. Danke dir, Hans. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht.